Einen schönen guten Tag, Frau Hampel. Es freut mich, dass wir uns heute im Kontext unseres Hochschulpodcasts unterhalten können. Heute sprechen wir über das aktuelle und weitreichende Thema der Demenz, unter anderem in Bezug auf Ihre Tätigkeit und zur Pflege sowie der aktuell allgemeinen Situation entsprechend zu Covid-19. Bevor wir uns diesem weitreichenden Thema widmen, stellen Sie sich doch bitte unseren Zuhörern kurz vor.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sarah Hampel. Ich bin Gerontologin und habe in den vergangenen Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin in verschiedenen Projekten rund um die Themen Pflege und Demenz gearbeitet und an Hochschulen zu alternswissenschaftlichen Themen unterrichtet. Derzeit arbeite ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Fach- und Koordinierungsstelle der Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz, die in Trägerschaft des Kuratoriums Deutsche Altershilfe ist. Dort unterstützen und begleiten wir insgesamt 12 Regionalbüros in Nordrhein-Westfalen und sind da Ansprechpartner und Netzwerkpartner auf der Landesebene, um zu gemeinsamen Themen auch und Tätigkeiten zu arbeiten. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, die Freude ist auf meiner Seite. Sie haben soeben gesagt, dass Sie Gerontologin sind. Hat das irgendwas mit Geriatrie zu tun?
Im weitesten Sinne hat es tatsächlich was mit der Geriatrie zu tun. Es gibt aber einen ganz wesentlichen Unterschied. Das heißt, die Geriater haben einen Fokus auf eine klassische Altersheilkunde, beschäftigen sich aber auch damit Personen, die im höheren Lebensalter sind und auch mit Fragen des Älterwerdens. Ich tue das als Gerontologin mit einer sozialwissenschaftlichen Perspektive auf das Thema und stelle mir da Fragen rund um die Situation von Menschen, wie sie altern, was gutes Altern bedeutet, wie man Versorgungsstrukturen verbessern kann. Also mit einem etwas anderen fachlichen Zugang.
Okay, das hört sich sehr interessant an, dass es da so Unterschiede gibt. Das weist wohl darauf hin, dass es sehr umfangreiche Themengebiete sind. Altersbezogene Entwicklungen sind ja da bestimmt auch vorzufinden. Also was sind altersbezogene Entwicklungen? Was bedeutet Alter? Ist damit auch in irgendeiner Weise das Krankheitsbild Demenz mit abgebildet? Und diesbezüglich fällt mir gleich ein, was ist eigentlich Demenz? Ist Demenz gleich Demenz?
Das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema auch in der Auseinandersetzung mit Demenz für die gerontologische Frage. Das heißt, wenn wir uns in der Gerontologie mit Demenz auseinandersetzen, interessiert uns auch, wie die Versorgungssituation für Menschen mit Demenz und auch ihren pflegenden Angehörigen aussieht. Wir beschäftigen uns weniger mit der Frage danach, wie diese Krankheit zustande kommt oder genau ausgestaltet ist. Das sind natürlich auch interessante Aspekte. Aber die sozialwissenschaftliche Perspektive darauf ist ein Stück weit anders als die der Geriater. Um ein Stück weit erstmal diesen Begriff zu definieren, ist es ganz wichtig zu sagen, dass darunter nicht ein ganz konkretes Krankheitsbild zu verstehen ist, sondern dass es verschiedene Formen von Demenzen gibt. Das heißt, es ist eine Sammlung auch von Symptomen, die bei verschiedenen Demenzformen möglicherweise ähnlich ausgeprägt sind, sich aber durchaus je nach Krankheitsbild dann unterscheiden können. So die klassischen Beispiele, die wir da kennen, sind die Vergesslichkeit, dass man plötzlich der Meinung ist, Moment mal, wo habe ich denn meinen Schlüssel verlegt, und das aber auch relativ häufig passiert. Das ist teilweise einfach ein ganz klassisches Vergessen. Oder man hat einfach viel Stress und ist noch nicht unbedingt krankheitsrelevant, kann aber auch tatsächlich mit einer demenziellen Erkrankung im Zusammenhang stehen. Und tatsächlich sind 80% aller Demenzen Krankheiten, die am Gehirn hervorgerufen werden und bei denen Nervenzellen verloren gehen. Das sind sogenannte neurodegenerative Krankheiten. Wir wissen da bei noch nicht allen Demenzformen und auch nicht in jeglicher Hinsicht die Ursachen, die sind teilweise einfach nicht bekannt, woher es kommt. Aber man kann so ein bisschen grob unterscheiden in häufig auftretende Krankheitsbilder. Die häufigste, die man in der Regel kennt, ist die sogenannte Alzheimer-Krankheit. Das sind 70% ungefähr aller Fälle von Demenzerkrankungen. Und daneben gibt es noch sogenannte vaskuläre Demenzen. Das sind welche, die infolge von einer Durchblutungsstörung des Gehirns existieren, oder auch Lewy-Körperchen-Krankheiten, auch ganz spezifisch auf die Veränderungen im Gehirn bezogen. Demenzen bei Morbus Parkinson, wo es dann einen Zusammenhang dieser beiden Krankheitsbilder gibt. Oder zum Beispiel die frontotemporale Demenz. So, die frontotemporale Demenz bezieht sich auf einen bestimmten Nervenzellenbereich, der angegriffen und verändert wird. Genau. Darüber hinaus gibt es auch ganz viele andere Demenzursachen, die aber viel seltener sind. Was man vielleicht schon mal gehört haben könnte, wäre die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit oder bestimmte Stoffwechselerkrankungen, Vergiftungserscheinungen oder auch ja, Schädel-Hirn-Verletzungen, die dazu führen können. Und ganz wichtig ist, dass diese unterschiedlichen Krankheitsbilder ein Stück weit auch sich unterscheiden hinsichtlich der Krankheitsausprägung. Lassen Sie mich das vielleicht mal an einem Beispiel festmachen mit der frontotemporalen Demenz. Dadurch, dass hier, wie der Name schon sagt, eher im Frontallappen des Gehirns Nervenzellen absterben, werden hier besonders der Bereich Emotionen und Sozialverhalten betroffen. Das heißt, dieser Bereich hat die ersten wesentlichen Veränderungen, die bei den Personen auftreten. Und sie beginnen in der Regel auch zum Beispiel früher als eine Alzheimer-Demenz. Aber bei der frontotemporalen Demenz ist das beispielsweise in der Regel so bei dem 50. bis 60. Lebensjahr, wo das beginnt. Also muss man durchaus auch diese Unterschiede bei den Demenzerkrankungen berücksichtigen und ein bisschen darauf achten.
Ja, das hört sich sehr interessant an. Das heißt also, dass sich die verschiedenen Arten der Demenz auch unterschiedlich zeigen, das heißt unterschiedliche Symptome offenbaren und dann auch unterschiedlich diagnostiziert werden, also daran festgelegt, an den Symptomen.
Genau, also die Differentialdiagnose ist nicht ganz so einfach auch. Es ist auch die Frage, inwiefern es dann wirklich letztlich ganz im Detail geklärt sein muss. Es macht auf jeden Fall Sinn, das umzusetzen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Diagnostik generell für das Thema Demenz relevant ist und das natürlich auch was macht mit Menschen, die mit zunehmender Vergesslichkeit umgehen und sich vielleicht auch fragen, was passiert mit mir. Und da gibt so eine klassische Diagnose auch erstmal eine Sicherheit, um zu wissen, dass das, was mit einem passiert, einen Namen hat. Und das macht auch was mit der Familie. Das ist jetzt eher so vielleicht ein Stück weit mit Blick auf die Familiendynamik, die dahinter steht. Aber klar hat natürlich so eine unterschiedliche Systematik auch Symptomatik eine Auswirkung darauf, wie die Betreuung auch aussehen kann und wie man auch therapeutisch helfen kann.
Okay, da haben Sie mir eine Frage vorweggenommen, die sich genau darauf bezieht, ob sich daraus denn halt unterschiedliche Konsequenzen für die Therapie und Betreuung ergeben.
Also zumindest kann man, wenn man eine Differentialdiagnose hat, auch überlegen, ob es vielleicht Ursachen sind, die reversibel sein können. Wenn es beispielsweise irgendwo auch mit einem Mangel zusammenhängt, kann man gegebenenfalls ja auch nochmal etwas an der Symptomatik ändern. Bei vielen Formen der Demenz kann man das grundsätzlich ja erstmal nicht. Aber das heißt nicht, dass man handlungsunfähig ist, sondern es gibt ganz viele Ansätze, um auch ohne Medikamente beispielsweise eine Verbesserung der Situation der Menschen umzusetzen. Aber kann natürlich auch bestimmte Begleitsymptome behandeln. Also das macht schon nochmal grundsätzlich ein Stück Unterschied.
Ja, das zeigt ja, dass das nicht immer eigentlich gleich eine der schlimmsten Diagnosen sein muss. Das heißt also, es kann auch etwas dahinter stehen, was therapiert werden kann.
Genau. Okay. Tatsächlich. Mhm.
Eine allgemeine Frage interessiert mich und beschäftigt mich. Und zwar vor circa 10 Jahren, 2011, war in dem deutschen Demenzreport zu lesen, dass es 1,3 Millionen Demenzerkrankte gibt und dass von einer 50-prozentigen Zunahme ausgegangen wird für die Zukunft. Die aktuellsten Zahlen von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft besagen, dass sich derzeit 1,6 Millionen Erkrankte in Deutschland befinden und täglich mit ca. 900 Neuerkrankungen gerechnet wird und diese auch hinzukommen, also das ist belegt, das würde eine Jahressumme, eine jährlich wachsende Jahressumme von ca. 330.000 neuen Erkrankungen ergeben. Wird denn weiterhin ein solch stetiger Anstieg der Erkrankungen zu erwarten sein?
Grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass wir davon ausgehen, dass die absolute Zahl der Menschen, die an einer Demenz erkranken, weiter zunehmen wird. Das hängt aber auch mit demografischen Wandlungsprozessen der Gesellschaft generell zusammen, weil wir immer mehr Menschen haben, die ein höheres Lebensalter erreichen und mit zunehmendem Alter die Wahrscheinlichkeit zunimmt, grundsätzlich an einer Demenz zu erkranken. Und das ist erstmal tatsächlich in diesem Bereich ein wichtiger Grund dafür, dass es mehr Menschen gibt, die an einer Demenz erkranken werden. Was wir gleichzeitig allerdings auch feststellen, ist, dass wir durchaus bei der Steigerungsrate auch eine geringere Geschwindigkeit haben, als wir das so dachten bei den neuesten Zahlen, die jetzt auch herausgegeben wurden, weil es Schutzfaktoren gibt und auch viel über Prävention ja erreicht werden kann. Gesunden Lebensstil, Verbesserung der Lebenssituation der Menschen und auch da ja, Neuerkrankungen beeinflusst werden können. Jetzt nicht in unermesslichem Maße. Das heißt, es würde jetzt nicht ein Prozess komplett gestoppt und umgekehrt, aber es kann dazu führen, dass die ja, Situation der Menschen sich verbessert und die Anzahl derer, die an Demenz erkranken, nicht so schnell steigt, wie wir das vielleicht noch dachten.
Okay, das ist eine positive Meldung, würde ich sagen. Ja, die Steigerungsrate doch reduzierter vonstatten geht als befürchtet. Darf ich nach weiteren Erkenntnissen fragen, die Sie in Ihrer Tätigkeit in der Landesinitiative in den verschiedenen Projekten gesammelt haben? Also gibt es da bereits Erkenntnisse, von denen Sie sprechen können, bezogen auf das betrachtete Thema Demenz?
Genau, die Arbeit der Landesinitiative fokussiert eine Strukturentwicklung in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, es geht um grundsätzlich eine Strategie zur Weiterentwicklung von Versorgungs- und Unterstützungsstrukturen für Menschen mit Pflegebedarf und auch pflegende Angehörige. Und da geht es grundsätzlich erstmal auch darum, in Nordrhein-Westfalen bedarfsgerechte Hilfeangebote wohnortnah aufzubauen oder auch weiterzuentwickeln und auch zu verstetigen, damit in NRW jetzt bezogen auf unsere Tätigkeit Informationen auch transparent und zugänglich gemacht werden können. Also es geht ganz klar darum, auch bezogen auf das Thema Demenz, Möglichkeiten und Räume zu schaffen, um die Lebensqualität von Menschen mit Demenz zu erhöhen, auch wenn sie erkrankt sind, und auch deren pflegende Angehörige zu entlasten. Das Ziel, was dahinter steckt, ist, dass Menschen mit Demenz, auch wenn sie an einer Demenz erkrankt sind, einen Platz in der Mitte der Gesellschaft erhalten und nicht ob der Krankheit und ihrer Einschränkung dann isoliert und ausgeschlossen werden. Das ist tatsächlich ein wichtiges Ziel und da arbeiten wir an ganz unterschiedlichen Stellen. Da geht es auch darum, beispielsweise Unterstützungsangebote zu vermitteln, auch die Pflegeberatung weiterzuentwickeln und auch gezielt die Bedarfe zu erfragen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Menschen mit Demenz einfach auch Teil ja, der Gesellschaft bleiben wollen. Das heißt auch, Angebote wirklich an der Lebensrealität der Menschen ausgerichtet sein sollten. Und da ja, erarbeiten wir beispielsweise auch Broschüren, um UnterstützerInnen zu schulen, zu informieren über bestimmte Themen und auch einen, ja, Beitrag dazu zu leisten, dass auch eine Aufklärung passiert. Wir arbeiten zum Beispiel aktuell daran, das Thema Aufklärung von Kindern und Jugendlichen nochmal ein bisschen präsenter zu machen, dort auch Informationsmaterial zu vermitteln, bestimmte Medien zum Thema Demenz oder auch ja, speziell das Thema Beratung rund um Demenzfragen nochmal aufzugreifen in den Strukturen in NRW. Also da gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte, die aber alle diesen Fokus darauf haben, wirklich auch bedarfsgerecht und lokal nutzbar zu sein.
Ja, das hört sich sehr positiv an. Das hört sich sehr nach Inklusion statt Exklusion an, was ja der gesellschaftliche Fokus derzeit auch ist in jeglicher Weise, egal auf welche Erkrankung oder Beeinträchtigung bezogen. Wo sehen Sie denn auf ganz Deutschland gesehen, wenn Sie das auf ganz Deutschland sehen können, Fortschritte in einer verstetigten Umsetzung solcher Projekte? Und wo sehen Sie eher weitere Herausforderungen?
Ich finde es schon mal einen ganz wichtigen Schritt, dass es jetzt auch eine nationale Demenzstrategie gibt, in der auch wirklich das Motto gemeinsam handeln für Menschen mit Demenz in Deutschland festgeschrieben ist und es verschiedene Themenbereiche gibt, in denen auch wirklich Strukturen aufgebaut, vernetzt werden sollen. Das halte ich für einen wichtigen Punkt, um auch da nochmal gemeinsam etwas zu tun, damit wirklich auch Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen Teil der Gesellschaft so sein können, trotz der Erkrankung und mit der Erkrankung. Und das finde ich schon mal einen ganz wesentlichen Schritt. Ich glaube, wichtig ist, dass man deutschlandweit auf jeden Fall dort sich auf den Weg macht, Verbesserungen vorzunehmen, aber nicht vergisst, dass die Angebote natürlich auch vor Ort ankommen müssen bei den Menschen und wir in ganz Deutschland dort auch unterschiedliche Anforderungen haben. Es macht ja schon einen Unterschied, ob ich in der Großstadt wohne oder beispielsweise in einem ländlichen Gebiet, wie die Versorgungsstruktur aufgebaut ist, welche Angebote es gibt, was mich auch vielleicht interessiert. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass wir deutschlandweit ein Bewusstsein schaffen für das Thema, uns wirklich überlegen, welche Angebote sind wichtig, aber das dann eben auch gleichzeitig regional noch denken.
Okay, vielen Dank. Das leitet eigentlich zu meiner nächsten Frage über, die sich im Endeffekt darauf bezieht, auf Ihre Fachzeitschrift Pro Alter vom KDA. Und zwar wurde dort von dem alten Problem der defizitären Altersbilder gesprochen, die in Corona-Zeiten wieder in den Vordergrund treten. Diese sogenannten Altersbilder, die können ja als grundlegender Ausgangspunkt für jegliche Handlung einer ganzen Gesellschaft, aber auch eines jeden Einzelnen betrachtet werden. Was genau ist denn ein Altersbild?
Grundsätzlich ist unter einem Altersbild eine Gesamtheit von Vorstellungen und Einstellungen rund um das Thema Alter zu verstehen. Das heißt, ich habe, wenn ich ein bestimmtes Altersbild habe, eine Vorstellung davon, was Alter bedeutet, was ein alter Mensch für mich ist, verbinde damit bestimmte Bilder, Merkmale, Eigenschaften und die summieren sich zu einem bestimmten Bild. Und da hat jeder seine eigene Vorstellung. Ich finde das ganz spannend, die HörerInnen einmal ganz kurz sich selbst hineinhören zu lassen und zu überlegen, was man direkt assoziiert, wenn man an Alter denkt. Das macht ganz schnell ein Stück weit schon mal das eigene Altersbild ein bisschen plastischer.
Okay. Und was ist ganz gezielt das defizitäre Altersbild?
Altersbilder können ja grundsätzlich erstmal sehr unterschiedlich sein, aber durchaus gibt es in Bezug auf ein defizitäres Altersbild noch Vorstellung davon, dass Alter auch mit Abbau von Fähigkeiten einhergeht, mit ja eher auch negativen Eigenschaften, weniger Flexibilität und mit Krankheit. Und wenn man solche Aspekte assoziiert mit Alter, dann vergibt man tatsächlich relativ viel Chancen und sieht Alter tatsächlich eher als eine Last. Da hat sich zum Glück ein Wandlungsprozess gezeigt, aber dennoch finden wir in manchen Bereichen immer noch, ja, dieses defizitäre Altersbild wieder, in dem Alter eher als Herausforderung oder als etwas, was mit vielleicht auch Krankheit einhergeht, verstanden wird.
Ja, inwiefern ist das Wissen um das eigene Altersbild denn wichtig für die pflegerische Berufspraxis?
Es hat natürlich eine Auswirkung darauf, wie ich Alter bewerte, wie ich mit älteren Menschen und die in meinem Bild alt sind, umgehe. Das kann man auch ganz gut an Beispielen illustrieren. Wenn ich beispielsweise davon ausgehe, dass jemand, der älter ist, vielleicht eine bestimmte Tätigkeit nicht mehr gut ausführen kann oder vielleicht nicht mehr so schnell zu einem Löffel greifen kann, dann kann es sein, dass ich sage, ach, das kannst du eh nicht mehr, ich mache das jetzt gerade mal für dich. Und der Person aber die Chance nimmt, genau diese Tätigkeit selbst auszuführen, weil man eben die Grundannahme hat, dass die Person kleine Dinge schon nicht mehr selber schaffen kann. Also das wäre tatsächlich ein Problem, was sich daraus ergibt, dass das eigene Handeln sich verändert und auch nicht dazu führt, dass Menschen sich ernst genommen fühlen, sondern ein Stück weit hängt da auch ein paternalisierendes Handeln mit zusammen. Und ich glaube, da sieht man ganz plastisch, was die negative Wirkung von so einem Altersbild sein kann. Das merkt man aber auch in ganz vielen unterschiedlichen Lebensbereichen, sei es im Bereich des Berufs, wenn es darum geht, bis zu welchem Alter darf ich bestimmte Tätigkeiten ausführen oder auch, wie gehe ich, ja, wie ist mein Altersbild bezogen darauf, wenn jemand einen Unterstützungsbedarf auch schon hat? Wie viel Selbstständigkeit gebe ich dieser Person noch zu? Also kann das im anderen Verhalten resultieren?
Dieses Bild, von dem Sie gesprochen haben, gestaltet sich das eher als starr oder ist das flexibel? Also ist es anpassungsfähig, ist es veränderbar, wenn ich bei mir selbst feststelle, oh je, ich habe ein ja doch eher defizitäres Altersbild. Kann ich daran arbeiten und mir Kenntnisse aneignen, dass ich das Altersbild in ein positiveres Bild verändere?
Grundsätzlich sind Altersbilder nicht für immer in Stein gemeißelt. Das ist die gute Nachricht. Die Herausforderung ist tatsächlich, einen Wandlungsprozess auch anzustoßen und sich aktiv mit dem Altersbild auseinanderzusetzen. Nun ist das Altersbild, das wir individuell haben, natürlich die eine Sache, aber es gibt natürlich auch einen gesellschaftlichen Konsens oder eine gesellschaftliche Prägung auch von Altersbildern. Das ist nicht nur immer auf der individuellen Ebene. Aber ich denke, das ist ein ganz guter Punkt, um daran anzusetzen und sich selbst auch zu hinterfragen, wie man Alter definiert und bewertet und welche Einstellung man hat. Daran kann man durchaus arbeiten und ich denke, das ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, vielfältiger über Altersbilder zu sprechen und auch ein differenziertes Bild auf die Lebensphase Alter und das Alter an sich aufzugreifen. Also ich denke aber tatsächlich, dass das eben was ist, was man nicht von heute auf morgen per se verändern kann, sondern was ich auch in Handlungen zeigen muss.
Aber es hört sich nach Hoffnung an. Hoffnung
auf jeden Fall.
Veränderung.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, da tut sich auch eine ganze Menge. Also alleine die Tatsache, wenn wir in der Strukturentwicklung uns auch die Frage stellen, so wie binden wir auch Leute den Alltag ein und wie blicken wir generell auf das Alter? Sprechen wir heute ja über eine ganz andere Situation als noch vor, 20, 30 Jahren. Und das ist ja auch ein schönes Signal. Und ich denke, daran kann man arbeiten und sich eher auch von der Haltung her die Frage stellen, so wie können wir gemeinsam auch im Zusammenleben gute Dinge schaffen und nicht direkt zu sagen oder sich selbst zu limitieren in dem, was man vorhat. Also ich sehe da schon einen ganz wichtigen und positiven Impuls.
Das hört sich nach positiver Stütze an, gerade in Bezug auch auf Pflegende. Da Pflegende ganz häufig in Bezug auf die Versorgung von Demenzerkrankten Frustration und Überverantwortung für sich erkennen und erfahren. Was kann für die Pflege in der täglichen Arbeit entlastend wirken, beziehungsweise für die Betroffenen auch fördernd? Was kann da getan werden? Was ist dafür notwendig?
Dafür ist ganz wichtig zu definieren, wer die Pflegenden sind und was ihre Tätigkeiten da ausmachen. Also ich finde, es ist grundsätzlich eine wichtige Voraussetzung, sich selbst und seine eigenen Bilder und Gefühle auch ein Stück weit zu reflektieren. Also wie gehe ich in eine bestimmte Situation rein? Welches Bild habe ich von einer bestimmten Situation? Und dann auch zu überlegen, wie man die Situation bewertet. Also habe ich vielleicht tatsächlich auch gerade an vielen Stellen Stress und bin überfordert, kann das meine Frustrationsgrenze und auch die Verantwortungssituation in der Betreuung verändern und ein Stück weit auch entlasten. Aber ganz wichtig ist auch, dass in der täglichen Arbeit auch Unterstützungsmaßnahmen vielfältiger Art genutzt werden, die einem auch zustehen und die man nutzen kann. Und dafür ist es wichtig, auch ein Fachwissen zu haben. Also auch aktuelle wissenschaftliche Diskurse zu kennen, sich rückzufragen, wie kann ich die Situation verbessern? Was ist etwas, was helfen kann? Die Beziehungsgestaltung spielt einen ganz wichtigen Aspekt zwischen Menschen mit Demenz und Pflegenden, die betrachtet werden muss. Also sowas muss man mit einbeziehen.
Was ist denn genau eine qualifizierte Pflegefachkraft, die sich genau diese Kenntnisse aneignen kann? Welche Qualifikation ist für die Betreuung von Demenzerkrankten zu empfehlen?
Genau, also wenn Sie hier von qualifizierten Pflegepersonen sprechen, dann geht es darum, dass natürlich auch ein breites Fachwissen da ist, zu den Erkrankungsbildern, aber auch zu der Art und Weise, wie man Beziehungen gestaltet, wie sich diese Krankheitsbilder auf die Interaktion auswirken und wie man auch Menschen das Gefühl geben kann, gehört verstanden und angenommen auch zu werden. Also ein Stück weit da auch wirklich in dem Alltag integriert leben zu können. Das heißt, es ist eine sehr hohe Anforderung an das Personal, eben auch die Krankheitsbilder zu kennen, die Auswirkungen dessen, auch da das Ganze zu begleiten und aber auch wirklich in der ja, sozialen Betreuung gleichzeitig so fit zu sein wie im medizinisch-fachlichen Diskurs. Genau, und das bezogen eben auch auf die pflegewissenschaftlichen Bezugspunkte.
Das hört sich sehr vermeintlich nach Expertenwissen an. Nach meinem Wissen wurde 2019, vor einem Jahr, ein Expertenstandard entworfen, der die Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz heißt. Entworfen wurde das Ganze vom DNQP in Osnabrück, der viele Expertenstandards entwickelt hat. Was würden Sie oder was möchten Sie Pflegenden dahingehend mit auf den Weg geben?
Das ist ein ganz spannender Expertenstandard, der ein Stück weit auch abweicht von den anderen Expertenstandards, die entwickelt wurden, der aber ganz spannende Anknüpfungspunkte auch nochmal gibt dafür, wie man eben in der Beziehungsgestaltung auch tätig werden kann, was wichtige Aspekte sind. Ich sagte ja eben schon, da gehört das Gefühl dazu, in der Zielsetzung dieses Expertenstandards gehört, verstanden und angenommen zu werden als Mensch mit Demenz, mit seiner Erkrankung. Und das ist ein ganz wesentliches Ziel, was auch berücksichtigt werden muss in der Arbeit. Das heißt, der Expertenstandard definiert da auch, dass man in der täglichen Arbeit die Person auch wirklich als Person anerkennt und dabei unterstützt auch sich selbst in der Interaktion wirklich reflektieren und wahrnehmen zu können. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der sich hier auch in der Arbeit zeigt. Menschen müssen sich wahrgenommen fühlen als ja, Person und da ja in so einer Haltungsfrage auch einbezogen werden. Also es muss gemeinsam überlegt werden, wie kann ich Kompetenzen fördern, wie kann ich das planen, und da hat der Expertenstandard gute Strukturkriterien, Prozesskriterien und aber auch Ergebniskriterien definiert, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte.
Das hört sich sehr nach Fachwissen an. Und
auf jeden Fall.
Aber auch als Unterstützungsmöglichkeit für die Pflegekräfte, um da im Endeffekt für sich auch einen Leitfaden zu haben, den roten Faden sozusagen, um sich da gezielt auch nochmal mit zu beschäftigen. Setzt allerdings eine gezielte Beschäftigung mit sich selbst und mit der eigenen Person voraus, so wie ich das verstehe. Kommen wir noch zu einem aktuellen Thema, dem aktuellen Pandemiegeschehen von Covid. Dieses erschwerte ja in der Vergangenheit und auch gegenwärtig eine adäquate Versorgung der Demenzerkrankten. Können Sie sagen, wo Sie den notwendigsten Handlungsbedarf, um die Versorgung angepasst und dennoch qualitativ hochwertig zu gewährleisten, sehen?
Die Covid-19 hat auf jeden Fall unterschiedliche Versorgungssettings ja gleichermaßen vor wahnsinnig große Herausforderungen gestellt und für die Versorgung von Menschen mit Demenz und die Unterstützung der pflegenden Angehörigen gleichermaßen wie auch die stationären Einrichtungen und auch die professionellen Dienstleistungen grundsätzlich ja vor die Herausforderung gestellt, mit Abstand und sicheren Maßnahmen hier dennoch Unterstützung zu gewährleisten. Und ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass wir hier den Grat schaffen zwischen Sicherheit und Selbstbestimmung, dass das ermöglicht wird in der Pandemie und dass wir daran arbeiten, weiterhin gute Strategien zu finden im Umgang, solange wir einfach auch noch in dieser Pandemie sind. Das Thema Maske tragen ist so ein klassisches Beispiel, was beim Thema Demenz sehr deutlich gemacht hat, wo da auch zum Beispiel eine Schwierigkeit ist, weil die nonverbale Kommunikation durch eine Maske für Menschen, mit denen es erschwert ist oder teilweise auch das Verständnis nicht gegeben ist, weshalb man diese Maske trägt. Und man sich dann die Frage stellen muss, ja, wann macht beispielsweise das Tragen hier Sinn und wie kann man das beispielsweise dann auch ja anders schaffen, miteinander zu agieren, auch ein Verständnis dafür zu schaffen, dass es nicht ganz einfach ist. Wichtig ist bei all den Maßnahmen, dass sie ja auch angemessen sind und genau dieses Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Selbstbestimmung ja so bedienen, dass eine Versorgung weiterhin gewährleistet werden kann und niemand alleingelassen wird in dieser Situation. Ich denke, da ja, sind Einrichtungen auch auf dem Weg, unter Hygienebedingungen zu öffnen, Strukturen ja, zur Unterstützung entwickeln sich, Pflege-Selbsthilfegruppen treffen sich immer wieder und wir lernen auch gerade sehr viel, das Ganze noch digitaler miteinander zu vernetzen. Und ich glaube, auf diesem Weg müssen wir einfach weiter überlegen und uns fragen, wie wir weiterhin auch im Umgang mit der Pandemie die Zielgruppen unterstützen können. Und da, finde ich, gehört auch ganz wesentlich ein Austausch aller mit dazu und auch ein partizipativer Ansatz, um hier Beziehungen und Versorgungsstrukturen aufrechtzuerhalten.
Sehen Sie denn in der Umsetzung dieser reduzierten Besuchstherapie und Betreuungsmöglichkeiten eine geeignete und eben passende Maßnahme, um die weiteren Infektionen für die Risikogruppe zu reduzieren? Oder meinen Sie, dass Spätfolgen für diese Zielgruppe, für die älteren, für die dementen Menschen eher schwerer wiegen? Oder kann man da vielleicht sogar teilweise von Menschenrechtsverletzungen sprechen, gerade wenn es um Einschränkung des eigenen Entscheidens geht?
Ich finde, dass wir tatsächlich einfach auch einen offenen Diskurs darüber führen müssen, dass auf jeden Fall die Menschen mit einbezogen werden müssen in diese Diskussion, um auch selbst mitzuentscheiden und auch gefragt zu werden, was für sie selbst wichtiger wiegt, die Sicherheit oder auch die Selbstbestimmung. Natürlich müssen wir Risikogruppen schützen und haben da auch eine Verantwortung, müssen aber auch eben ja gemeinsam darüber sprechen, wie weit oder wie die Regeln dafür gestaltet werden können und wann es auch gefährdend ist, eben wenn man keine Unterstützung hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Diskurs, der an vielen Stellen geführt wird und auch dazu geführt hat, dass unter bestimmten Auflagen auch Angebote wieder öffnen können. Wir sehen das auch gerade bei pflegenden Angehörigen, dass da natürlich auch hohe Vereinbarkeitserfordernisse auftreten, wenn man pflegt und erwerbstätig ist, sich auch noch um eigene Kinder beispielsweise kümmert, und aber auch eben diese Pflegeverantwortung übernimmt. Und da muss natürlich auch unter Beziehung aller gesehen werden, wie können wir das aufrechterhalten, eine qualitativ hochwertige Versorgung lokal hinzubekommen und dabei aber auch Risikogruppen möglichst zu schützen.
Kann man davon ausgehen, dass da eine aktive Arbeit im Gange ist und der Fokus auf die Zielgruppe nicht verloren geht?
Also ich sehe auf jeden Fall, dass an vielerlei Stellen schon einiges getan wird und ich glaube aber auch, dass dieser Diskurs immer auch weiter zu gehen hat, weil die Rahmenbedingungen sich immer verändern.
Eine letzte Frage dazu. Wie stellt sich in den jetzigen Zeiten die intergenerationelle Solidarität dar? Können Sie dazu was sagen?
Ja, ich habe in der letzten Zeit eine wahnsinnig hohe Solidarität zwischen den Generationen, aber generell zwischen den Menschen erlebt und auch ein großes Potenzial auch in der beispielsweise Nachbarschaftshilfe, wo wir sehen, dass viele Menschen sich auch engagieren wollen und etwas tun wollen, um Menschen zu unterstützen, die beispielsweise eben nicht selbst einkaufen gehen wollten, konnten, solche Dinge erledigt haben oder kleine Unterstützung einfach geben haben, um den Alltag da besser zu machen. Und das ist ein tolles Signal, was auch gefördert werden sollte. Genau diese Unterstützung vor Ort, sich miteinander zu helfen, das macht einen ganz wichtigen Beitrag aus und ist auch was, worauf wir uns fokussieren sollten, genau dieses Engagement und das Potenzial auch zu fördern. Das sind teilweise Familien, die sich untereinander helfen, aber eben auch die Nachbarschaften oder Menschen, die einfach vor Ort sagen, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten. Also denke ich, dass da ein großes Potenzial ist.
Ja, das ist auch meine Wahrnehmung in meinem Umfeld. Und ja, ich finde das auch sehr gut und das sollte definitiv aufrechterhalten werden. Bevor wir uns jetzt verabschieden, kommen wir zu Ihrer Wahlfrage. Ja, die lautet, was fällt Ihnen zu dem Thema Gesundheit in Bezug auf unserem heutigen Thema ein? Was haben Sie uns da zu sagen?
Das Thema Gesundheit ist im Zusammenhang mit dem Thema Demenz und auch der Unterstützung eines Menschen mit Demenz ein ganz wesentliches. Und mir ist es ganz wichtig, einfach da auch nochmal für den Gesundheitsbegriff ein Stück weit zu sensibilisieren oder auch für einen subjektiven Begriff von Gesundheit. Das heißt, es ist wichtig, immer noch zu fragen, wie Menschen selbst ihre Gesundheit auch definieren, ab wann man sich als gesund fühlt und was man tut, um etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Denn wir sehen ja hier auch, dass Gesundheit tatsächlich von allen auch als ja höchstes Gut gesehen wird und eine ganz große Rolle dabei spielt, beispielsweise nicht an Corona zu erkranken und Gesundheit aber auch eine wesentliche Voraussetzung ist, um unterstützen zu können. Das heißt, es ist etwas, was den Alltag der Menschen ganz klar beeinflusst und auch wichtig ist für in der Unterstützung von Menschen mit Demenz. Und deswegen denke ich, dass wir ganz klar die Gesundheit hier fördern sollten, unterstützen sollten und auch ja ganz klar und offen dran gehen sollen, uns zu fragen, was bedeutet Gesundheit, in welchen Bereichen ist sie relevant und wie kann man auch subjektiv einen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheit der Menschen mit Demenz und ihrer pflegenden Angehörigen leisten.
Vielen Dank für diesen tollen Abschluss und ja, ich möchte mich bedanken für unser informatives Gespräch und dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
Sehr gerne. Herzlichen Dank.